jetzt habe ich vergessen, welches Datum ist.
Es ist der 22. April 2014.
Prost, Gregor.
13. Ich bin schon ein Jahr in der 2013. Zukunft.
2013.
Ja. Biertaucher-Podcast, Folge 101. Eine schöne Zahl. Und
boah, das ist gefährlich. Das Ganze, wenn du das Bier da unten hinstellst, dann haue ich sicher mit Fuß um.
Ja, das heißt, nimmst du dir schon magisch vor. mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Graz.
Ja, und es schaut so aus, dass nach unserer letzten Jubiläumssendung mit urvielen Leuten jetzt wieder mal nur wir beide da sind.
Herrlich. Nicht, dass es schön war. Das kam jetzt vielleicht ein bisschen falsch an. Ja, die 100. Folge war übrigens großartig. Also, hat mich echt gefreut. Auch die riesige.
Hast du einen Tweet gelesen?
Ja, ich hab mich auf Twitter bedankt und dann gleich auf Google Plus. Ich habe teilweise halt die Pseudonyme nicht gekannt, deswegen hat es vielleicht nicht alle erreicht oder so. Aber dass der Hopp am Start war, war super. Der Christoph, ein treuer Hörer, dass der am Start war, dass der Bernd Schlapsi mit am Start war. Es war wirklich super. Der Martin hat ein bisschen gefehlt. Das haben wir nämlich gar nicht erwähnt in der 100. Folge. Das hat mir noch im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen. Das hätten wir machen sollen,
weil
der
war schon noch. Dass er kommt.
Ja, kommt Zeit, kommt Rat.
Irgendwann wird er wieder zurückkommen.
Das wird schon wieder. Außerdem haben wir noch nicht erwähnt, dass das haben wir erst nachher nämlich besprochen, dass wir auch wieder eifrig geflattert wurden, dass wir ganze 5 Euronen eingenommen haben.
Ah, ja, stimmt. Habe ich das nicht gesagt?
Ja, ich glaube, erst nachher haben wir das besprochen. Okay. Also danke auf jeden Fall an alle Flatterer. Das ist echt höchst erfreulich.
Auch an die anonymen Flatterer, Michael.
Ja. Und es hat dann auch im Nachfeld irrsinnig viele Kommentare gegeben. Also es hat sich was getan. Also ich bin echt begeistert. Ich war die ganze Woche gut drauf, muss ich sagen.
Den Podcasten bereichert das Leben.
Ja, hebt danke.
Die Stimmung.
Das war echt klasse. Ja klar, apropos Kommentare, das werde ich noch einschränken. Ein Hörer, erstens hat uns der Johannes Klopf auch hinterlassen, irgendwie, dass wir viel Spaß haben sollen. Und so,
der
dass
er
in auch
Klagenfurt
schon
irgendwie auf einem Bahnhof gestrandet war.
Zu der Zeit, ja. Das hat mich auch gefreut. Den haben wir auch schon länger so losen Kontakt. Und ein Hörer, der NDL, glaube ich, das ist ein Pseudonym auf Google Plus, im vollen Namen weiß ich nicht, der hat uns dann noch Feedback gegeben zu LaTeX. Ich sage diesmal nicht den X-Fehler.
Ich hoffe, ich habe das Feedback in die Shownotes eingebaut, aber ich glaube schon.
Ja, hast du das noch eingebaut?
Ich glaube.
Ja, es ging eigentlich nur ganz kurz darum, dass er den TextMaker verlinkt hat, was eine Entwicklungsumgebung ist für LaTeX, wo man eben Texte schreiben kann und sich gleich als PDF anzeigen kann. Ich habe es mir gleich unter Ubuntu installiert.
Echt?
Und angeschaut.
Ja, bist du jetzt auch LaTeX?
Wenn ich größere Texte jetzt schreiben werde, dann werde ich das auf jeden Fall versuchen, in LaTeX zu machen. Und es wurde ein bisschen bezweifelt, dass so Editoren Sinn machen, aber so wie dieser Editor daherkommt, macht das eigentlich schon Sinn.
Also du kannst einen empfehlen.
Ja klar, ich habe ihn noch nicht lang getestet, aber er hat so Features wie so Auto-Completion für Text, dass es eben gleich kompiliert, dass du die PDF-Anzeige hast und so.
Also du schreibst nicht wie bei Word in irgendeinem High-Res-Grafik-Modus, sondern du schreibst ganz normal im Text-Modus, als würdest du HTML-Seite.
Richtig, hast aber eigentlich.
Hast aber Code-Completion sozusagen.
Genau, okay, du hast die Features eigentlich so Entwicklungsumgebungen also von Programmiersprachen.
Nerdig und nicht wie so ein Word-User, wie so ein niedriges Wesen, was da nicht programmieren kann.
Das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wenn man es so umsetzen würde, dann hätte der Hopp und der Johnny auch recht. Das wird ja keinen Sinn machen. Das zweite ist eigentlich auch ein ganz nifty Tool, das er vorgestellt hat. Das nennt sich Textify ist ein Online-Tool und wenn du die Seite aufmachst, hast du eigentlich nicht viel mehr als ein Zeichenfeld und drin kannst du ein Symbol reinzeichnen, was du zum Beispiel eine mathematische Formel, ein Gamma oder etwas anderes. Und dieses Programm, wenn du es reingezeichnet hast, versucht dieses Zeichen zu erkennen und sucht dir den korrekten Tag,
also richtigen den Tag
für LaTeX raus.
Oh.
Und das ist natürlich
eine LaTeX-Handschrifterkennung oder Mausgestenerkennung.
Ja, genau, richtig. Was wahrscheinlich für komplexe oder für Zeichen, die man gerade nicht parat hat und nicht nachschauen möchte, durchaus praktisch ist. Ich habe so vor mich hingekrixelt und geschaut, was ausgespuckt wird. Und es wird auch tatsächlich viel erkannt. Also das ist ein ganz gutes Tool. So.
Nun ja, dann versuche ich an mein großes Vorbild, die Bitcoiner, heranzukommen. Und erst einmal stelle ich dir eine rituelle Frage. Gregor, hast du irgendwas erlebt letzte Woche, worüber du erzählen möchtest?
Ja, schon, aber das kann hinten anreihen. Ich habe ein bisschen am Raspberry Pi Software ruminstalliert und davon kann ich berichten, ja. Was ist mit deinen Erlebnissen,
Horst? Ich dachte schon, du fragst gar nicht.
Ja, genau.
Ja, nachdem ein Großteil der Biertaucher, nämlich der Florian, nach Graz geschickt wurde, um die Linux-Tage Graz auszuspionieren.
Er ist dort.
Also er war dort.
Ist schon vorbei, gell?
Vielleicht ist er immer noch dort. Er wollte nämlich bis Sonntag dort bleiben. Vielleicht hat er einfach noch einen Tag angehängt. Nun ja, und eigentlich war der Plan, dass er jetzt wieder da ist und darüber berichtet, aber hat jetzt eben noch nicht so funktioniert.
Können wir ja vielleicht nächste Woche.
Nichtsdestotrotz war ich ganz brav in München.
Ah, du hast es das?
Mit einem Zug bin ich nach München gefahren und habe mir dort die Makers Fair Munich gegeben.
Das habe ich auf der Future Zone gelesen. Was ist das für eine Veranstaltung?
Das ist eine Art Messe, so wie Linux-Tag, aber eben mehr Hardware-Tag.
Mhm.
Von den Leuten, die gern mit 3D-Druckern herumspielen oder prinzipiell ihre Sachen selber machen. Also die Makers-Bewegung, die ja das Zeitschriftenmagazin Make haben, was in den USA sehr populär ist und so praktisch die Do-it-yourself-Leitkultur darstellt. Und die haben jetzt sozusagen in München eben auch so eine derartige Veranstaltung gemacht. Ich nehme an, in ein oder zwei Jahren haben wir sowas auch in Wien.
Ja.
Und,
aber wieder München, oder? München Linux-Vorreiter in der Verwaltung und jetzt auch diese Makers-Konferenz. Und hat die stattgefunden?
Münchner kennen das sicher besser. Beim Ostbahnhof, ein paar Schritte weiter, ist so ein alt ehemaliges Industrieviertel.
Mhm.
Und da sind lauter so Discos und ehemalige Lagerhallen, die dann so als Vergnügungsviertel gebraucht werden. Und eins davon hat, glaube ich, Tonhalle oder so geheißen. Und in einer so ehemaligen Fabrikshalle waren Tische aufgestellt für diese Makers. Das Ganze für Wiener schaut so aus, wie wenn in der Längenfeldgasse eine Comicbörse ist. Also einfach so eine Halle wird genommen und Tische aufgestellt und man kann sich halt für wenig Geld so einen Tisch da mieten.
Okay.
Unter anderem war der Flo vom MetaLab dort, vom Hackerspace Shop.
Schön.
Und hat so Sachen verkauft.
Mhm.
Und hauptsächlich waren jetzt halt, es waren Künstler da, die irgendwie, oder Künstlerinnen, die halt selbst gebastelten Schmuck hergezeigt haben. Es waren Case Modder dort, die ihre aufgetunten PC-Gehäuse hergezeigt haben.
Wo ich ja noch immer glaube, dass das ein großes Geschäftsfeld noch sein wird in Zukunft, dass sich die Leute ihre Hardware personalisieren.
Ja, wobei das waren wirklich Bastler, also die drucken das nicht aus, die machen wirklich selber, die schweißen und
ja, feilen. Ja, genau, auf dem.
Ich habe Fotos, also wer die Shownotes anschaut, sieht dann ein paar aufgemotzte Cases. Dann, was hat es noch gegeben? Es hat einen Typen gegeben, der hat eine Kleinbahn gebaut. Also eine große, eine große Kleinbahn. Mhm. Und zwar so groß, dass man auf der Lokomotive drauf sitzen hat können und herumfahren. Und die Spurweite war so, schätze ich mal, 15 Zentimeter. Und so selbstgeschweißte Schienen und Waggeln und so. Hat aber absolut nichts mit Computern zu tun gehabt. Er hat einfach nur seine Eisenbahn da aufgebaut und die Leute damit herumfahren lassen. Dann, was hat es noch gegeben? Es hat gegeben die Part-Time-Scientists,
okay.
Das ist eine weltweite Bewegung von Leuten, die halt sagen, sie machen nach Feierabend Wissenschaft. Zum Teil sind es Wissenschaftler, zum Teil einfach nur Hobbyisten. Und die rittern derzeit um den Google Lunar X Challenge Preis. Also Google hat einen Preis ausgeschrieben für die erste Mondrakete, glaube ich, die privat ist und halt mehrere Teilpreise. Und sie haben jetzt so einen kleinen Mond- oder Mars-Erkundungsroboter gebaut.
Sehr cool.
Und der ist dann in der Halle herumgefahren. Also einfach ein Waggerl mit vier einzeln ansteuerbaren Rädern, mit Schrittmotoren und so.
Mhm.
Also die haben ihr Projekt hergestellt. Es gab einen Funkverein von einem Bayerischen, der hat Werbung gemacht, dass die Leute Amateurfunker werden und haben gezeigt, einen Telex und so. Also alle möglichen Do-it-yourself-Projekte und sehr, sehr viele 3D-Drucker.
Also das dürfte das Ding der Zeit sein. Ich meine, man
jeder zweite so Stand hat einen 3D-Drucker gehabt. Es gab alle möglichen 3D-Drucker. Also wenn man bei Wikipedia guckt, 3D-Drucker oder beim RIPRA-Projekt, sieht man die verschiedenen gängigen Typen, hat es alle gegeben. Es war die Firma MakerBot dort.
Ah, MakerBot,
ja. Ja, die fix und fertig verkauft.
Gesehen, ja.
Genau, und die haben halt ihre Stände gehabt und es gab relativ viele Typen, die jetzt halt ein oder zwei 3D-Drucker gehabt haben und damit dann etwas Spezielles hergestellt haben. Und ich habe dann nicht mit jedem ganz tiefe Gespräche geführt, sondern halt mehr so überblicksmäßig. Aber eins, was mir zum Beispiel imponiert hat, war so ein Tisch, die haben aufgestellt, diese kleinen Miniaturspiele, also wo du nicht so Zinnsoldaten hast, sondern so Orks und Goblins so als Zinnsoldat. Und da gibt es ja kompliziertes Tabletop-Games heißen
die, Tabletop-Games, ja, ja. Das sind so Pen and Paper verwandt, also oder teilweise auch ein Teil von Pen and Paper-Rollenspielen.
Von dieser Rollenspielszene,
wo du einfach dann die Spiele, also die Kämpfe strategischer machst und dann wirklich dann aufstellst.
Die stellen da wirklich so Figürchen auf und so, ja. Und die haben, also ich habe da nur so am Rande ein Gespräch mitgehört, die haben gesagt, ja, bis jetzt ist das halt alles in der Hand von einigen Firmen, die diese Miniaturen da verkaufen und die Fans müssen es dann noch selber anmalen und so. Mhm. Und jetzt mit 3D-Druck kannst du dir diese Figur selber ausdrucken. Also das war für die die Demokratisierung des Spielefigurenherstellers.
Was ein ordentlicher Impact haben könnte auf längere Sicht, weil ja, das ist ja ihr Core-Business, dass sie diese Figürchen verkaufen.
Möglicherweise wird es dadurch aber erst wirklich populär, keine Ahnung. Ne?
Ja, wer weiß.
Wer weiß.
Es gibt aber ja in der Staffach, hinten drinnen, unten auf der Milfallstraße,
genau, gibt's ein Geschäft. Ja.
Das lohnt sich zumindest mal reinzuschauen, sieht man die Leute, wie diese die Figürchen anmalen und die Auslage ist immer relativ imposant.
Ja. Dann, was hat es noch gegeben? Es hat Typen gegeben, die haben ein Pac-Man-Brettspiel gemacht mit Magneten, also ganz kompliziert und das, glaube ich, fertig verkauft, aber das hat, glaube ich, auch nichts
mit den Dots, die aufgegessen werden können.
Ja, ja, das waren so kleine Magnetstifteln und so und wurde gewürfelt und gespielt und
hübsch.
Das hat aber nichts mit 3D-Druck zu tun gehabt, zumindest soweit ich es kapiert habe. Vielleicht tun die intern die Teile mit einem 3D-Drucker herstellen. Und so, es hat Leute gegeben, die haben einen 3D-Drucker benutzt, um ihren Drohne, also ihre Fernsteuerdrohne zu basteln und die dann zu verkaufen oder so.
Mhm.
Oder ja, also sehr viele 3D-Druckprojekte.
Ja.
Dann hat es einfach Gärtner-Workshops gegeben von Leuten, die gärtnern und dann so irgendwelche Sachen bunt anmalen. Und mein persönlicher Favorit war eine Ecke, da stand Klomuschel-Painting. Da waren haufenweise Klomuscheln und die waren absolut super toll bemalt und besprayt und ich habe sofort auch eine haben wollen, haben mir natürlich keine gekauft, aber das ist wirklich das, was der Welt gefehlt hat, die individuell gestylte Klomuschel, also eine hat so wie ein Rolling Stones Mund ausgeschaut, dieser mit der Zunge und den Zähnen.
Lippe,
und ich dachte, ja, wie konnte ich jemals auf eine normale Klomuschel gehen, seit ich das gesehen habe.
Funky Toiletten braucht
Funky,
die Welt.
Ja, wirklich, absolut.
Das ist gut.
Und also es war halt ein buntes Sammelsurium aus hauptsächlich sehr 3D-Drucklastig, aber auch andere Do-it-yourself und Kreativprojekte.
Also der Rahmen war breit gefasst.
Das war breit gefasst.
Gab es auch so Elektronik-Bastler, also die so à la Harald beispielsweise, so Platinen
zusammen? Der Flo vom Hackerspace Shop, ich hoffe, ich spiele in den Shownotes nachschauen, wie es richtig heißt, der hat Sachen vom Harald verkauft.
Ah, sehr gut. Okay.
Und mit dem habe ich ein bisschen geredet und er hat gemeint, es ist sehr viel Interesse, aber sehr wenig Verkauf. Also die meisten haben sich eher so informiert und einmal geschaut, obwohl es Eintritt kostet hat, die Messe. Aber und was mich sehr gefreut hat, es waren zwei professionelle Kamerateams da. Ich nehme an von irgendeinem bayerischen Lokalsender und so. Also die haben durchaus Medien.
Ja, man hat es auch gelesen, also auch in diesen kleinen Netzinen irgendwie hat man überall das drüber gelesen irgendwie.
Ansonsten, damit ich den Eindruck richtig wiedergebe, also es war so, dass nach 2 Stunden war man bei jedem Tisch und hat mehrmals reden können mit wem. Also wenn man jetzt nicht wirklich sich absolut abgenördet hat mit wem oder beim Workshop mitgemacht hat, war man nach 2 Stunden.
Na gut, das war aber auch die erste Veranstaltung dieser Art.
Ja, oder? Ja, und ich meine, es war die Reise wert. Ich habe dann noch angeschlossen einen langen Besuch im Deutschen Museum der Technik, was ich auch sehr empfehlen kann. Also München ist eine Reise wert.
Hast du da im Deutschen Museum der Technik, war da Spezialausstellung oder war da einfach so das Allgemeine?
Ich war einfach zum ersten Mal in meinem Leben im Deutschen Museum der Technik.
Interessant.
Also ich war mit meinem Vater dort, der geht da immer sehr gern hin, wenn er in München ist und ich weiß nicht, wie viele Hallen das hat. Ich glaube, wir haben gerade geschafft, eine große Halle halbwegs abzugehen. Und da waren ganze Schiffe drinnen. Ein komplettes Schiff, ein komplettes U-Boot und komplette Flugzeuge. Alle Flugzeuge, die ich von meinen Weltkriegssimulatoren kenne, also Me-262, waren da in echt, also in 1:1.
Also sie haben Platz dort.
Die haben da Platz, ja. Und es hätte noch ein paar Hallen gegeben, die ich gar nicht mehr angeschaut habe. Und Spezialausstellungen und alles. Also wenn es mal regnet und man ist in München und so, oder man kommt,
kann man dort
keinen Platz
mal
am Oktoberfest, einfach Deutsches Museum der Technik, den ganzen Tag ist man dort gut aufgehoben.
Na, sehr gut. Ich kann einstreuen, vielleicht mal zwischendurch eine Podcast-Empfehlung, habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Erstens, apropos, das habe ich ja ganz vergessen, Superjahr war ja auch, das war auch nicht mehr auf der Aufnahme drauf, dass uns der Peppi auch noch besucht hat aus dem Metalab.
Ja, der ist ganz am Schluss gekommen.
Selbst ja auch Podcaster ist. Und da habe ich mich gefreut jetzt, weil es gibt einen deutschen Podcast, die Wiederholungstäter. Die sind relativ knackig, die dauern immer nur so 10, höchstens 20 Minuten und berichten dann immer ausschließlich sehr detailliert mit sehr großem Hintergrundwissen über Serien. Serien, die aber auch schon, also nicht nur aktuelle Serien, ja, Fernsehserien, die aber auch schon irgendwie eingestellt in den 80er Jahren gedreht werden. Geil. Sind. Also wirklich, wirklich gut. Da war der Peppi jetzt zweimal zu Gast und da habe ich mich sehr gefreut. Und da kann ich gleich vielleicht anschließen, eine Empfehlung, die ich sicher schon mal gebracht habe, aber wer sich so für Fernsehzeug interessiert, die Retinauten. Das ist auch so eine Gruppe, die Retinauten. Okay. Und die reden auch sehr detailliert über Filme, Serien, alles Mögliche. Und die haben auch so eine nette Sonderrubrik, nämlich sie machen so Spezialfolgen, die nennt sich Pilotenprüfung. Und da schauen sie sich einfach nur die erste Folge, den Piloten sozusagen an und besprechen den durch und geben so Prognosen ab oder ob oder Drop, wie es ihnen gefallen hat oder so. Mhm. Und das ist halt sehr interessant. Also sie haben zum Beispiel schon in der letzten Folge besprochen, wie heißt das? Da Vinci's Nightmares, nein, Da Vinci's Demons, glaube ich, heißt die Serie.
Ist das, was jetzt erst gedreht wird? Oder?
Nein, also da ist jetzt die erste Folge draußen und ist eine frische Serie. Wir haben sie komplett verrissen. Also es soll so ein Da Vinci mit Lederjacke, mit Moderner sein. Ja. Und so. Also nicht einmal trashig lustig, aber sie haben sich auch oft vertan mit Pilotenprüfungen.
Vielleicht wird sie dann Kult.
Genau, richtig. Wer weiß. Sie haben in der Folge auch gemeint, irgendwie so Homeland haben sie, glaube ich, auch nicht so gut besprochen. Das ist ja jetzt eine äußerst erfolgreiche Serie. Genau, aber über den Podcast wollte ich gar nicht erzählen. Eigentlich wollte ich über meine Musikfaulheit nochmal sprechen, weil in letzter Zeit ist ein bisschen der Hund drinnen, neue Musik draufzukommen. Und ich bin ja ein bisschen mit Hip-Hop sozialisiert und bin jetzt auf ein Kleinod gestoßen, nämlich einen Bayer mit dem Pseudonym Taktiker, der einen ziemlich beherzten Hip-Hop-Podcast macht, österreichischer und auch mit sehr viel Österreich-Bezug. Also Leute von.
Also er redet über Hip-Hop oder er redet
über Hip-Hop. Heute habe ich erfahren, dass er früher 1996 auch eine Crew gehabt hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch rappt. Auf jeden Fall merkt man, wenn man so ein bisschen Ahnung hat in der Hip-Hop-Szene, der hat Hirn, der hat Herz, der holt lustige Leute. Also vorletzte Folge, das muss man noch anhören, war der Flip da. Das ist, glaube ich, ein Rapper, der bei Dexter auch mitmacht. Und ja, ist eine Empfehlung. Ich bin nämlich auch wieder auf den drauf gekommen und jetzt kommt die letzte Großreferenz, dann können wir den Podcast-Zirkel schließen. Wieder zurück zum, ich habe ja einen Blockbuster-Podcast, wo ich einfach nur so die Nicht-Arthouse-Filme besprochen höre, von einem kleinen Team, nämlich den Nerd Talk. Genau. Und in der letzten Folge vom Nerd Talk, da ist der Taktiker ist dort aufgetreten als Gast, weil irgendwie die Runde zu klein war, ist er eingesprungen und habe mich auch gefreut, diesen Schluss
dass du jemanden hörst, den du schon...
Ja, ist ja immer so ein bisschen...
Podcast-Szene ist sehr klein, ne?
Ja, genau. Naja, klein und groß, ja, aber es ist nett, jemanden wiederzuerkennen. Ja. Also, ich habe noch gar nicht den vollen Titel. Mix und Beats Podcast Session. Wenn man einfach mal im Google einhaken, dann kommt man gleich auf die Seite.
Jo.
Ja, so viel dazu. Apropos, kurzes Metathema, hast du Flugmodus eingeschalten?
Ich denke schon.
Ach, sehr gut. Ja, das wollte ich nur sicher gehen, bevor wir die ganze Folge durch. Obwohl, da im Freien ist es eh nicht so schlecht. Ja. Im Freien ist es nicht so schlimm, als wenn man indoor, da versuchen die Geräte alle verzweifelt zu finden.
Dann kann ich kurz politikmäßig einwerfen. Ich war ganz brav Volksbegehren unterzeichnen.
Willkommen im Club.
Letzte Woche. Ja,
und ich zwar noch ohne Bürgerkarte.
Achso, bist du zu Fuß hingegangen oder jetzt schon mit deiner Bürgerkarte?
Man kann mit der Bürgerkarte bei Volksbegehren sich nur eine Wahlkarte bestellen, sodass man von zu Hause aus wählen kann. Aber man kann, glaube ich, nicht direkt im Netz abstimmen.
Ich habe gedacht, das war der Sinn von deiner Bürgercard.
Nein, ich habe eine Petition, oder was war das? Das von Robert Hahn war, glaube ich, eine Petition, die eingegeben
ist. Ja, das ist ja ein Volksbegehren.
Es gibt einen Unterschied. Von Robert Hahn konnte ich so unterschreiben und ich habe mich durchgeklickt beim Volksbegehren. Vielleicht bin ich auch einfach
noch zu spät. Vielleicht war das nur die Unterstützungserklärung. Vielleicht kannst du die online machen und das, dann muss trotzdem nochmal hingehen.
Oder zum offiziellen Volksbegehren. Also ich habe es nicht geschafft. Ich habe es verzweifelt versucht.
Also du bist zu Fuß hingegangen. Nerds bewegen sich.
Ja, richtig, zum Bezirksamt.
Wie, du hast an die frische Luft müssen? Wow.
Ja, so frisch war die nicht.
Das war okay. Ja, so. Und ich wollte nur witzigerweise erzählen, also wir waren zu zweit dort und in diesem Kammerl im 20. Bezirk, wo man unterschreiben konnte, waren, glaube ich, 4 Beamte.
Ja.
Und das war gleich der Höhepunkt vom Vormittag, dass wir da aufgetaucht sind.
War so wenig los?
Ja, ich habe dann ein bisschen Tratsch mit dem und der hat gemeint, also es ist nicht gut gelaufen, im Gegensatz zu anderen Volksbegehren.
Also na, hoffentlich wird es trotzdem nicht. Was. Also bei meinem Besuch war schon viel los.
Ja, war viel los.
Ja, und da war sogar jemand da, der gemeint hat, ja, und vielleicht reicht auch der Nebenwohnsitz, weil ich habe ja eigentlich nur meinen Sohn da begleitet und will da jetzt auch mit unterstützen.
Na,
und,
schau.
Ja, genau. Ja, mal sehen. Hast du beide Volksbegehren?
Ja.
Vielleicht sollte man noch mal
kurz erwähnen. Gegen Kirchenprivilegien,
also das eine ist,
für Demokratie
Ausbau. Genau, Demokratie jetzt ist das eine. Das umfasst mehrere Themen irgendwie. Das muss man sich vielleicht mal eine ganze Liste reinziehen. Und das Kirchenvolksbegehren ist für eine strengere Trennung zwischen Kirche und Staat, plus dass halt irgendwie Privilegien der Kirche ein bisschen zurückgestutzt werden. Ja. Jo, na bitte, und, können wir uns auf die Schulter klopfen, haben wir
mitgestimmt. Ja, leider schon das nächste Horrorthema, also im ORF habe ich gelesen, es kommt eine EU-Verordnung, dass nämlich die Großkonzerne nur noch EU-genormtes Saatgut erlauben wollen.
Jetzt kommst du auf Global 2000.
Ja, und Global 2000 und andere haben da schon eine Petition gestartet, auch bei awards.org gibt es Petitionen und Unterstützungserklärungen zum Anschreiben. Und es geht im Prinzip darum, dass denselben Käse, den wir schon kennen von der Musikindustrie, dass der jetzt eigentlich auf Lebensmittel ausgedehnt wird. Das heißt, ein kleiner Gärtner, eine Gärtnerei, die jetzt halt den Großkonzernen nicht genehme Sorte in den Verkehr bringt, zum Verzehr bringt, wird dann niedergeklagt von den Großen. Und anscheinend hat das
EU-Parlament
da die Einflüsterungen der starken Agrarlobby halt umgesetzt in Gesetzestext. Und wird man sehen, ob die EU-Bevölkerung sozusagen stark genug ist, um sich dagegen zu bewähren.
Hast du unterschrieben jetzt die
Petition? Also ich habe jetzt einmal die Global 2000-Petition unterschrieben, aber ich nehme an, es werden noch sehr viel mehr Aktionen passieren. Das ist ja wirklich ein Thema. Also es kann man gut vorstellen, dass es Leute gibt, denen das wurscht ist, ob jemand für digitale Musik oder so oder Kopierverbot ausfasst, aber wenn es ums Essen geht, sollte man die Leute auch ein bisschen dran
kriegen. Ui, jetzt geht uns wieder der Martin ab, der könnte uns sicher
ja, noch einen professionellen... Ja, ich habe ihn angetwittert. Martin, falls du das hörst, bitte komm endlich in den Podcast, damit ich da nicht so tun muss, als kenne ich mich bei solchen Themen aus.
Ach, warst du schon verzweifelt?
Ich bin schon voll verzweifelt. Nun gut, aber zur Entspannung kann ich was Schöneres einstreuen.
Ja, mach.
Eine Filmwarnung oder wie soll ich sagen,
ein
Filmbericht. Normalerweise magst du ja nicht, dass ich Filme spoilere, wenn ich im Kino war.
Ja.
Aber ich war in einem Kinofilm mit absolut wenig Handlung. Und wenn ich irgendwas drüber sagen will, mehr als 3 Worte, habe ich schon die erzählt? Handlung erzählt. Ja.
Okay.
Ja. Ich kann die Handlung die Handlung in 3 Worten erzählen. Also der Film heißt Spring Breakers.
Ja.
Die Handlung ist Tussis in Bikini.
Ui.
Und das ist schon die ganze Handlung.
Vorsicht.
Und ich habe mehrere sehr intellektuelle Reviews gelesen, unter anderem in Telepolis, wo es ging um Posthedonismus und Oberflächlichkeit als Konzept und Wertelosigkeit und Analogie auf die amerikanische Gesellschaft.
Ist das das, was in den 60er Jahren spielt?
Nein, das spielt im Hier und Jetzt.
Okay, dann war das, ich habe das verwechselt.
Und es ist einfach ein, wie soll ich sagen, ja, wenn man sehr gutwillig ist und sehr viel Handlung rein interpretiert, die nicht da ist, dann ist es ein kleiner, trashiger Gangster-Movie über 4 gelangweilte Highschool-Studentinnen, die halt Überfall machen und dann mit irgendeinem Gangster beim Spring Break herumziehen und Drogen nehmen.
Ist es jetzt witzig programmiert oder
nein,
kritisch oder einfach nur
möglicherweise kritisch, aber Auch das hat sich mir nicht ganz erschlossen.
Okay, also
ich habe eigentlich gedacht, was kann schiefgehen, wenn du jetzt da einen Film siehst, ja, junge Frauen und Gangster und das so schön mischen und so. Das muss doch was fürs Auge sein. Und nein, es ist eigentlich eher depressiv. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, jetzt muss da in einen Film reinsteigen und sagen, so, ihr geht jetzt alle vier nach Hause, ein Jahr Fernsehverbot und hört auf, euch so blöd zu benehmen.
Also, okay,
aber wahrscheinlich war genau das die Message.
Vielleicht war das das Kritische, dass man sich da nicht identifiziert oder kann nicht identifizieren, aber dass man das nicht einmal annehmen kann.
Am Anfang waren recht viele Szenen von so, also ich habe ihn noch dazu auf Deutsch angeschaut, das hat das Ganze noch ein bisschen absurder gemacht, weil dann es waren sehr viele Off-Kommentare und die waren dann auf Deutsch, möglicherweise hätte das authentischer gewirkt im Original. Und am Anfang waren sehr viele Szenen, wo du halt siehst, wie eines von den Mädchen in einer Bibelgruppe ist. Und da ist dann irgend so ein bekehrter Ex-Drogentyp und redet über Jesus. Und das hat dann aber mit dem Rest vom Film auch überhaupt nichts zu tun. Also möglicherweise war da
irgendwie die Thematik wird nicht mehr aufgegriffen.
Oder vielleicht schon. Also
es hat sich dir nicht entschlossen?
Nicht ganz. Es war sehr viel zum Schauen. Und es war, insgesamt hat es ein eher depressives Gefühl vermittelt über Blödheit der Leute, über Zustand der Gesellschaft, über Wertelosigkeit der Jugend. Ja.
Na, immerhin.
Immerhin. Vielleicht war es genau das, was rauskommen sollte.
Mhm. Ja, ich kann auch berichten. Das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, ich habe im Podcast noch nicht darüber geredet. Das war Life of Pi oder Life of Pi, wie man es auch ausspricht. Von Ang Lee, der Film.
Mit dem Tiger im Rettungsboot, oder?
Richtig, genau. Ja. Ich glaube, der deutsche Untertitel war Schiffbruch mit Tiger.
Mhm.
Den Ang Lee, den kennt man, bekannter taiwanesischer Regisseur, der auch amerikanische Filme gemacht hat und, glaube ich, diverse Oscars gewonnen hat für Brokeback Mountain, dieses Drama mit den homosexuellen Cowboys. Und basiert auf einem Roman von Jan Martel, der damit seinen Durchbruch hatte. Ich glaube, der hat davor einen Roman geschrieben, Self oder so, der gar nicht erfolgreich war. Und der ist aber durchgestartet und es ist ein Film, es geht über einen jungen indischen Jungen, wo dessen Lebensgeschichte erzählt wird. Es gibt so eine Rahmenhandlung, also ein Autor kommt eben zu diesem Pi, also der hat den Spitznamen, der heißt eigentlich Piscin und Pi, aber das ist Jahre später und sie unterhalten sich und der Besucher ist ein Autor und möchte eine Geschichte hören und der Pi erzählt eben seine Geschichte und es geht darum, dass er sehr offen ist für Religionen. Der wird als Hindu geboren, lässt sich dann auch nochmal taufen, irgendwie katholisch, und tritt auch dem Islam bei. Also sein Vater, richtig, es gehört noch die vierte Säule, sein Vater repräsentiert so ein bisschen die Wissenschaft, die versucht immer so das Rationalisieren beizubringen und es wird dann erzählt, man sieht den Film dann sehr bildgewaltig erzählt, dass der Vater möchte nach Kanada übersiedeln, die Familie besitzt einen Zoo, verschiedene Tiere.
In Indien,
genau, und aus finanziellen Gründen wollen sie eben übersetzen und auf diesem Übersetzungstrip auf dem Schiff, auf dem Dampfer, also nicht Dampfer, auf dem Schiff, der leidet Schiffbruch in einem Sturm und auf einmal ist dieser Junge ganz alleine, also unter Anführungszeichen zuerst, auf einem Rettungsboot, kann sich retten und da kommen aber verschiedene Tiere, die auch überleben auf dieses Boot, unter anderem eben auch dieser Tiger, mit dem er ganz lang durchharren muss. Ja,
und der Tiger frisst ihn nicht.
Der Tiger frisst ihn nicht, im Endeffekt. Okay. Das kann man schon mal, das ist nicht zu viel gespoilt.
Das ist kein Splatterfilm, wo er so mehrere Tage lang vom Tiger aufgefressen wird.
Ja, richtig. Es geht hier viel um diese Tiere, um diese Schiffsfahrt und eigentlich geht es um ganz andere Themen. Mhm. Eigentlich geht es um dieses, es hat eben so ein spirituelles, wie geht man mit Gottes Glauben um, beziehungsweise, ja, richtig. Man muss sich's anschauen, wenn man in der richtigen Stimmung ist, kann er so auf eine Paolo Coelho-mäßige Weise, glaube ich, irgendwie hat das ein versöhnliches Thema und man kann schon was rausnehmen. Er beschäftigt einen, man denkt schon drüber nach irgendwie. Okay. Mich hat er irgendwie am falschen Fuß erwischt. Mir war es dann irgendwie zu religiös, spirituell,
zu viel Quassel, zu wenig Action.
Ja, na, die Action hätte mich gar nicht mal gestört. Irgendwas stört mich an der Aussage. Ich kann zwar nicht einen Finger drauflegen, genau okay. was, aber ja, mir ist er gar nicht so gut eingefahren. Trotzdem kann man sich den auf jeden Fall anschauen, wenn man eine schöne Leinwand hat und irgendwie in größerer Runde ist.
Denkst du, der Film wird später mal im Religionsunterricht in Schulen gezeigt werden, um die Schüler über irgendwelche Themen nachdenken
auf
zu lassen?
Auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall Potenzial, okay. in diese Riege zu fallen. Genau, und auf großer Leinwand kann man es auf jeden Fall anschauen, weil die Bilder, die er aufgenommen hat, die sind ja, es sind echt wunderhübsch. Also bis zum Kitsch verzerrt, aber das kann man insofern verzeihen, indem man sich einfach zurücklegt und die Bilder genießt. Und ja. Also es ist an und für sich schon ein wertvoller Film. Mir hat wahrscheinlich die Geschichte an sich nicht gefallen und die Aussage der Geschichte. Ja. Ohne zu viel zu spoilen. Ja, so viel habe ich gesehen. Sonst habe ich nichts gesehen. Oh ja, doch, eins habe ich schon gesehen. Da kann man nochmal referenzieren auf das Feedback. Der Johnny hat nämlich sich Black Mirror angeschaut. Das ist die Sci-Fi-Serie. Und,
übrigens, danke für deine Black Mirror-Empfehlung. Du hast die ja reingebracht.
Ja, genau.
Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber schon gehört.
Dass ja, das sehr ja, 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 ja. Und genau, da habe ich nämlich einen Errater, da habe ich mich ganz groß getönt. Ja, das hat so wie jede britische Serie hat das so 6 bis oder ein bisschen mehr Folgen oder so. Mhm. Hat es nicht, ist eine Miniserie, also die erste Staffel hat gerade einmal 3 Episoden. Von denen habe ich zu dem Zeitpunkt 2 gesehen und die dritte habe ich mir jetzt, wo der Johnny so gemeint hat, die sollte man sich unbedingt anschauen, habe ich mir jetzt auch angeschaut. Und? Ja, also
nicht spoilern.
Ja, ich spoiler nicht, aber das Grundthema. Wir werden jetzt umringt von lauter Geschichten über Google Glass.
Okay.
Und was Google Glass für Impact haben könnte. Und Google Glass um ein paar Ecken weitergedacht, bildet die Grundlage der dritten Episode. Ist okay. Auf jeden Fall anschauenswert.
Ein Blick wieder in die Zukunft.
Einen Blick in die Zukunft. Und wie der Autor gemeint hat, einfach, er schafft es immer wieder in jeder Episode, dieses Gefühl zwischen Faszination und Unwohlsein herzustellen. Ja. Ohne große Plattheit. Ich bin neugierig auf die zweite Staffel. Ich hoffe, die ist auch
gut. Also die gibt's schon oder die kommt erst?
Du, ich bin mir nicht sicher. Okay. Es ist, glaube ich, die erste Episode, glaube ich, habe ich schon gesehen auf Wikipedia, dass die draußen ist. Weiß nicht, ob sie jetzt ganz ausgestrahlt wird. Und wie viele Episoden die hat, weiß ich auch nicht. Also selber informieren, anschauen.
Ich habe was ganz ein wirklich schönes Thema. Mhm. Und zwar Kickstarter.
Ja.
Bin ich irgendwie draufgekommen auf ein ganz hübsches Projekt. Es gibt wieder einmal ein Projekt, Master of Magic nachzubauen.
Okay,
Was ist Master of Magic? Das ist einfach Urkult. Ich kenne eigentlich nur Leute, die das gespielt haben, die das immer noch spielen. Also niemand hört da je wirklich auf. Und zwar circa in den 90er Jahren, ein bisschen nachdem das erste Civilization rausgekommen ist, ist von derselben Firma, glaube ich, Microprose, ist rausgekommen Master of Magic, ein Simtex damals, und das war halt im DOS-CGA-Modus ein Spiel wie bei Civilization, also du schiebst über eine Map, die aus quadratischen Feldern besteht, hast du kleine Städte und schiebst deine Einheiten da herum, und wenn zwei Einheiten aufeinandertreffen, gibt es einen taktischen Kampf. Grob erklärt, aber das Ganze in einem Fantasy-Setting, du bist ein Erzmagier, kannst am Anfang aussuchen, du herrschst über ein gewisses Volk, das bestimmte Einheiten bauen kann, und du kannst dann andere Dörfer und Städte unterwerfen. Es sind auf der ganzen Map verstreut so Höhlen, die von Monstern bewacht sind, und wenn du die dann besiegst, findest du irgendwelche tollen Zauberschwerter oder Zaubersprüche.
Ja, schön, das ist so kleine Sidequests eigentlich.
Ja, ja, und wirst dann halt immer mächtiger, bis du an einen anderen, es sind dann auch andere AI-gesteuerte Zauberer im Spiel, und mit denen musst du dann Handel treiben oder Bündnisse schmieden.
War das rundenbasiert?
Es war rundenbasiert. Besondere war, im Gegensatz zu Civilization hat es 2 Planes gegeben, also eine, die war noch wesentlich magischer mit anderen Monstern, und die waren dann über Türme verbunden, das heißt so Teleporter finden können, und im Gegensatz zum echten Civilization hat es taktische Kämpfe gegeben, das heißt, wenn 2 Armeen aufeinander getroffen sind, bist du in so einer Art Taktik-Modus rüber gewechselt, und da hast du halt auch rundenweise die Truppen gegeneinander anrennen lassen können.
Also wenn man es früher kennt, es wird reingezoomt und man hat das Schlachtfeld vor sich.
Ja, so, es war natürlich sehr primitive Grafik, aber du hast dann trotzdem noch in dem Taktik-Screen ein bisschen zaubern können, um halt irgendeinen Feuerball schicken, oder manchmal hast du sogar ganz tolle Spielfiguren gehabt, die haben selber zaubern können, sogenannte Helden, die hast du mit Items ausrüsten können und mit Huff zaubern, und die haben dann halt auch noch einmal zaubern können, und es war urviel drin, und du hast sogar eigene Items schmieden können. Und das Spiel ist immer wieder nicht kopiert worden, aber hat als Inspiration gedient für Nachfolgespiele. Ja. So circa alle 3 Jahre ist eins gekommen, das gesagt hat, ja, wir sind jetzt der inoffizielle Nachfolger im Geiste von Master of Magic. Mhm. Also es gab da die Age of Wonders-Reihe, die hat, glaube ich, 2 oder 3 Teile gegeben. Die Dominionsreihe ist ein Indie-Spiel, hat sich auch sehr darauf berufen. Also es ist immer wieder es hat Lords of Magic gegeben, es ist immer wieder dieses Szenario, dass du sozusagen in einer Welt der Oberzauberer bist und gegen andere Oberzauberer da halt deine Untertanen und Langbogenschützen und Skeletthorden dirigierst.
Und jetzt gibt es ein Kickstarter-Projekt.
Jetzt gibt es ein Kickstarter-Projekt, die haben angeblich einige von den Programmierern und Künstlern von dem Original Master of Magic auch ins Team geholt. Mhm. Sind eine Softwarefirma und sammeln jetzt gerade, und ich glaube, sie werden das auch schaffen, ihre erwünschte Summe zu bekommen. Das Schöne ist, sie haben gleich von Anfang an gesagt, sie machen eine Windows-Version, aber auch eine Mac, Linux und Android-Version.
Schön Android-Version, ja. Das klingt interessant.
Also, und mit der Unity-Engine werden sie es machen.
Das ist überhaupt
Kickstarter und Unity, ne?
Ja, Kickstarter, Unity und außerdem immer mehr Cross-Plattform-Releases. Also die Kickstarter-Leute achten darauf, dass sie...
Cross-Plattform. Ja. Wobei es gibt viele, die sagen dann, ja, wenn als Stretch-Goal, wenn so viel Geld reinkommt, dann machen wir auch eine Linux-Version. Aber die haben netterweise gleich gesagt, wir machen zuerst die Windows-Version fertig. Aber damit kann ich gut leben. Also ich habe gleich da meine 2 oder 3 Pfund da hingetan.
Wie machst du das?
Ja, einfach mit der Kreditkarte haben wir den Kurs ausgerechnet. Das ist halt ein entsprechender Eurobetrag, den du da plätscht.
Genau,
und es stand groß No DRM, also es wird kein Kopierschutz drauf sein. Und so von den Features, also sie wollen dann halt einen Multiplayer-Modus machen. Das Original Master of Magic hat sehr darunter gelitten, dass die AI relativ dumm war, weil halt die Spielregeln extrem komplex waren. Also du konntest so Schiffe machen, und dann konntest du einen Flugzauber machen, dann hast du ein fliegendes Schiff gehabt, und dann konntest du einen unsichtbaren Zauber machen. Also du hattest ein fliegendes, unsichtbares Schiff mit einem Katapult, und da ist die AI halt nicht dagegen angekommen. Also die war nicht so kreativ.
Damals,
ja. Und sie wollen jetzt angeblich Multiplayer machen und so, aber was sie geschrieben haben von der Anzahl der Rassen und Klassen und Zauberern, hat es für mich ausgeschaut, als ist es lang nicht so komplex wie das Original Master of Magic, was unter DOS gelaufen ist. Mhm. Einfach, ich nehme an, sie wollen dann halt noch mehr Geld für Stretch Goals, dass sie noch mehr Rassen und Klassen und so
dazu machen. Erstmal eine Basis schaffen.
Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn das kommt.
Ja.
Und was mich extrem freut, ist halt, wenn so alte Spiele, die man als Student anstatt zu studieren gerne gespielt hat, oder als Kind einfach, mit denen man aufgewachsen ist, wenn die jetzt, obwohl es die Rechte nicht mehr gibt und die Originalfirmen und auch nichts weitergeht, weil wahrscheinlich so mit den Rechten irgendwo schwierig ist, wenn dann unter Kickstarter sich ein paar von den Leuten zusammentun und sagen, so, wir tun jetzt.
Und genau solche Projekte scheint ein fruchtbarer Boden zu sein. Also dieses ganze Kickstarter zieht solche Projekte an. Also die haben gute Chancen immer. Ist ein bisschen so ähnlich wie Yps neu auffliegen, oder? Also jetzt
übrigens,
mit den Retro-Ideen und so.
Du hast es ja jetzt wahrscheinlich gelesen.
Ich hab reingelesen und... Ja.
Ja?
Nein.
Nein.
Ich weiß es nicht. Es ist schon nett, irgendwie so die erste Ausgabe zu lesen, und sie haben sich auch Mühe gegeben, jetzt die Leute in unserem Alter anzusprechen mit so Roboterberichterstattung und diesem ganzen Zeug.
Wir die Autokäufer.
Ja, aber wahrer Retro-Charme wäre es halt gewesen. Es wäre halt noch hübscher, aber dann würde ich es mir auch nicht kaufen, wenn sie es wieder aufgelegt hätten für die jüngere Zielgruppe und dort einfach...
Du weißt, also eins hätte ich mir schon gekauft.
Ja, genau, richtig. Ja. Genau, eins hätte ich mir auch gekauft, sozusagen. Genau.
Ich überlege auch immer, ob ich
mal... Ich fühle mich ein bisschen ertappt, so währenddessen. So ein bisschen
Mad,
zu sehr...
hast du das auch gelesen?
Oder ja, Mad, länger mal weiter.
Habe ich das sogar noch? Noch oder?
Jetzt glaube ich wieder.
Gibt es
wieder? Oder hat es wieder gegeben? Und wie der aktuelle Status ist, weiß ich nicht. Mad war
genial. Da habe ich mich manchmal dabei, dass ich so Lust habe, jetzt kaufst du wieder eins und schaust, was ich kann.
Ich kann da welche borgen. Ich hab noch eine Sammlung von damals. Also nicht groß, aber ich habe noch ein paar Sammelhefte. Ja. Das war echt spitze.
Na gut, wir schweifen ab.
Also wir schweifen ab über Matt, ja. Das war aber nicht das Schlechteste.
Also Comics, also du sagst, Yps ist auch nicht mehr ganz das, was es einmal war.
Naja, will sie auch nicht sein. Ja. Sie haben ja sicher eine andere Zielgruppe, aber es ist halt die Frage, ob man allein mit diesem Retro-Charme ja irgendwie dann auf Dauer punkten kann. Weil es ist zwar schon nett irgendwie, aber ich weiß nicht, ob es sich ausgeht. Ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen. Eine neue Zeitschrift kann nicht schaden und so allerübelst ist es ja auch nicht irgendwie, was sie da produzieren. Apropos Retro-Charme.
Ja.
Das haben wir vielleicht noch nicht besprochen. LucasArts ist ja jetzt übernommen worden vom Disney.
Oh, ja. Okay, ja.
Also eher, eher traurig. Deswegen, weil du gemeint hast, alte Marken und weil die...
sterben nicht.
Ja,
sie werden gekauft.
Sie werden gekauft und sie hocken auf den Rechten.
Sie werden korrumpiert.
Und der arme Ron Gilbert, der Erfinder und einer der Hauptautoren ja dieser Reihe, der schon seit Jahren nicht das nächste Monkey Island ankündigt, ja, ja, weil er darf es eh nicht machen. Ja, und weil er es nicht machen darf, würde er aber das und das entwickeln. Also es ist wirklich traurig. Gab es ein super Bild irgendwie, das habe ich auch geretweetet auf Twitter, musste ich sehr lachen, wo irgendwie so der Lee Chuck, der Bösewicht aus dem Monkey Island Teil, so eine Voodoo-Puppe in der Hand hat, die Mickey Maus und gerade so drauf einsticht und im Hintergrund steht die Mickey Maus immer so mit Kopfschmerzen. Das war eigentlich ganz gelungen. Ja.
Ah, noch eine Retro-Meldung habe ich im Online-Standard gelesen. Larry, Laser Suit Larry 1 soll
jetzt
wieder
rausgekommen.
Neu kommen.
Na, ist jetzt wieder rausgekommen.
Ist schon draußen.
Das wieder, also ich habe auf dem Web-Standard jetzt heute die Story gelesen, dass es zumindest die PC-Version schon wieder draußen ist. Reloaded HD oder HD, nur HD oder so heißt es. Ja. Ja gut, ich habe mich leider ein bisschen gekränkt, also nicht gekränkt, aber war nicht so erfreut, dass es noch keine Android-Version davon gibt, weil am Desktop spiele ich nicht so gern, aber so Point-and-Click würde ich schon gerne am Tablet spielen, aber vielleicht gibt es da ja noch,
wird schon kommen.
Gibt's noch Chancen. Was Techie-mäßiges vielleicht?
Ja,
noch?
Ich habe was Techie-mäßiges.
Ja, dann hau rein.
Im Zuge meiner, wie soll ich sagen, also ich schreibe derzeit nicht an meinem Python-Gamebuch herum, das idelt sozusagen herum, ja, eins meiner vielen unfertigen Projekte. Und ich habe aber etwas sehr Schönes entdeckt, nämlich eine Webseite, die nichts anderes macht als freie Python-Bücher auflisten. Und zwar sogar in Französisch und Englisch. Und also einfach jedes Buch, was irgendwie mit Python zu tun hat und was man zumindest frei lesen oder downloaden kann, ist da drauf.
Sind über lesen, das heißt CC-Lizenz oder
so? Nein, oder? Meistens nur, dass die Verlage einfach am PDF anbieten, in der Hoffnung, dass du es dann trotzdem kaufst.
Gut.
Also okay, meistens lizenzmäßig.
Sind
also
sie da nicht so fit, genau?
Nein, wollen sie auch nicht. Also ganz wenige haben dann wirklich eine Lizenz, eine CC-Lizenz drauf und wenn dann meistens irgendeine unbrauchbare Non-Commercial so, und so.
Unter dem Motto, sei froh, nimm's, take the PDF and run.
Es ist oft so, dass die Verlage, also hauptsächlich um eigentlich wahrscheinlich Leute auf die eigene Verlagswebpage zu loggen und weil sie dann halt sagen, das Buch verkauft sich eh nicht mehr, dann tun wir zumindest zeigen, wie toll wir sind. Mhm. Aber da gibt es jetzt sehr viele, auch von großen Verlagen, Titel, die vor ein paar Jahren noch nur käuflich erhältlich waren, sind jetzt auch so drauf. Und hat mich sehr gefreut. Und das Besondere, diese ganze Website über Python-Bücher ist selbst wiederum ein GitHub-Projekt. Das heißt, okay, man kann das einfach forken, schön, den Code verändern und wieder pushen. Und man kann natürlich auch einfach nur den Projektmaintainern eine E-Mail schreiben, bitte tut doch dieses und dieses Buch auch noch dazu.
Ne? Ah, okay. Aber also die Bücher sind in einem GitHub-Repository sozusagen?
Oder? Ja, also der HTML-Code oder der...
Ah, von der Webseite,
ja,
der HTML-Code.
Ich habe mir den Ausdruck jetzt nicht gemerkt, ein JSON-File, also ein Data-File und die Webseite, der HTML-Code, ist ein
GitHub-Repository. Ah, der HTML-Code implementiert ein GitHub-Repository und da sind die Bücher?
Auf die Gefahr, dass ich das jetzt irgendwie falsch sage. Wenn du eine Webseite machst, hast du ja nicht nur einen HTML-File, einen Index-HTML, sondern auch noch ein paar andere Files dazu.
Ja, ja, genau.
Und alle diese Files liegen auf GitHub.
Ah, sozusagen. Okay.
Und du kannst jetzt praktisch einen wie heißt das, Commit-Request machen? Push-Request? Pull-Request.
Also ja?
Pull-Request und damit direkt die Webseite verändern. Das finde ich das Nette.
Okay. Pull heißt nicht ziehen?
Also ja. Ich forke jetzt das GitHub-Projekt, dann gehört es mir. Dann verändere ich es. Du die Bücher umarrangieren oder du ein Buch, was die noch nicht drinnen haben, dazu. Mhm. Und dann habe ich die ganzen Code von der Webseite und könnte ich die Webseite klonen habe ich aber nicht vor, sondern ich schreibe den Original-Maintainern auf GitHub einen Pull-Request, sage, schaut, ich habe das euer Projekt geforkt, ja, habe das verbessert und bitte tut diese Änderungen doch jetzt in also euer so Original reinziehen.
Und dann können sie es abnicken oder auch nicht.
Und oder auch nicht und dann ist die ihre Website, also ich sozusagen, sie haben ihre Webseite demokratisiert.
Mhm. Interessant, dieses GitHub, das greift um sich immer größere Kreise, weil das Sparkle-Share, das ist ja auch so, dass man File-Sharing machen kann, also nicht File-Sharing, eigentlich ist es so eine Art Dropbox-Ersatz und da ist eigentlich viel Logik einfach im Client drinnen und der Server selber ist eigentlich nur ein GitHub-Server. Also das ist, man kann es wirklich zu viel nutzen. Ja, sehr gut.
Und das hat mich einfach gefreut, endlich mal eine schöne Seite, die sogar ein bisschen besser als die Python-Seite selbst. Die Python-Documentation-Seite hat natürlich auch Liste mit Links zu Büchern, aber das war wirklich eine Seite nur über freie Python-Bücher. Eigentlich genau das, was ich suche. Nice. Ne? Kann ich allen meinen Schülern jetzt geben.
Und weiterreichen.
Und cool. Wenn mein Buch einmal würdig genug ist und fertig genug, werde ich es dann selber dort rein requesten.
Schön. Ja, mein Techie-Thema. Ich habe seit langem wieder mal Raspberry Pi und Software ausprobiert. Nämlich etwas, was ich eh schon lang vorhabe. Wahrscheinlich haben es ein paar schon eh am Radar.
Seit wann hast du eigentlich einen Raspberry Pi Computer?
Jetzt mittlerweile muss das schon ein halbes, dreiviertel Jahr.
Okay, ja.
Genau. Ich habe leider noch die Version mit halbem RAM.
Okay.
Die kurz danach ist die mit doppeltem RAM ausgeliefert worden. Was mir jetzt ein bisschen in die Quere kommt, insofern, ich habe jetzt OwnCloud in der Version 5 ausprobiert.
Ja, auf dem Raspberry? Oder?
Auf dem Raspberry,
okay, ja. Und das geht?
Es performt noch nicht wie gewünscht. Es muss man auch sagen, dass ich viele Files, irgendwie große Datenbestände an Fotos liegen habe. OwnCloud selber ist eine PHP-Software. Du installierst sie wie die meisten CMS oder Wikis, indem du dir die Files runterholst, das ist in einem Target-Set drinnen, du entpackst sie in einem Verzeichnis, auf den der Webserver zugreifen kann. In dem Fall wird Apache empfohlen und dann wirst du durch einen kleinen Wizard durchgeschleust, kannst du aussuchen noch, ob du MySQL oder SQL Lite verwenden möchtest, um die Metadaten zu speichern und dann kann es eigentlich schon losgehen.
Und dann hast du sozusagen deine eigene Dropbox, wenn ich das richtig verstehe.
Es ist mittlerweile schon ziemlich mächtig und man kann schon sagen, es fühlt sich sehr komplett also an vom Feature-Set.
Du betreibst vom Raspberry Pi aus deine eigene Wolke, in die du Sachen
Richtig, sie haben ein interessantes Geschäftskonzept. Sie haben halt eine Enterprise- und eine Community-Version. Die Enterprise-Version ist, glaube ich, mit Support und mit Enterprise-Features. Stört mich aber nicht, weil die Community-Version
kann genug für dich.
Mehr als ich am Raspberry Pi einschalten darf.
Okay. Und wo speicherst du dann physikalisch die Daten? Auf dieser kleinen SD-Karte vom Raspberry Pi? Oder
Nein, auf einer
externen Harddisk? Oder?
Das ist relativ nifty. Man kann nämlich, also die Daten selber liegen auf der Festplatte, die OwnCloud liegt auf der SD-Karte. Und man kann dann, das ist relativ praktisch, das ging in früheren Versionen nicht, du kannst externe Speicher, wie zum Beispiel einen lokalen Festplattenspeicher, für alle User oder für gewisse Gruppen reinhängen.
Okay.
Das kannst du direkt im Backend über GUI und so machen. Und das beschränkt sich aber nicht nur auf lokale Verzeichnisse. Du könntest zum Beispiel auch, sagen wir, irgendwie hast du einen FTP-Server in Deutschland und da ist ein Verzeichnis und du möchtest jetzt, dass alle User darauf zugreifen,
dann kannst du auch diesen Speicher reinhängen. Der verwaltet den FTP-Zugang, ohne dass du deinen Usern direkt ein FTP-Passwort geben musst.
Richtig.
Super.
Und du kannst
meistens viel Arbeit ist
genau, zum Administrieren. Also FTP, SMB natürlich, OpenStack Swift, was ich mir schon längstens mal anschauen wollte. Also
und ich
das
nehme
geht
an, wenn du jetzt
durch
eine netzfähige Festplatte hast oder einen Router mit USB-Schnittstelle, wo du der Festplatte reintun kannst, kannst du die einfach anstecken und der Raspberry Pi hängt dir dann sozusagen in die Cloud?
Könntest du machen. Du hast weitreichende Möglichkeiten, nämlich auch insofern, wenn du das Ganze privat erhalten möchtest, kannst du den Leuten natürlich auch verbieten, weil dass sie Links an andere User außerhalb deiner Cloud-Userschaft ausgeben. Ja. was auch wichtig sein kann natürlich, wenn du in Sachen Privacy arbeitest. Und das wollen sie ja, weil sie ja auch in den Unternehmensbereich rein wollen. Ja, ja. Also da gibt es sehr umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten und du hast ähnlich wie bei WordPress so ein App-System, also du kannst Plugins reinhängen. Es gibt eine eigene Seite, apps.uncloud.com, glaube ich, oder so, wo du dir anschauen kannst, was für Plugins es gibt. Im Mai, also viele Plugins sind schon direkt dort aufgelistet und die kannst du installieren im Backend. Also das ist ein bisschen WordPress-mäßig, dass du dann einfach auf Apps klickst und sagst, was für ein Feature möchte ich aktivieren oder deaktivieren. Und da gibt es halt Features, die in gewissem Umfeld sicherlich Sinn machen, wie zum Beispiel Media Streaming, dass du MP3 überall hören kannst, was natürlich mit einer Privatleitung oder so, mit wenig Upload Bandbreite nicht so sinnvoll ist. Das möchtest du eher abdrehen oder so. Es gibt Bildergalerie, PDF-Reader, ODF-Reader. Es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Es gibt sogar eine eigene, was mich sehr gefreut hat, jetzt eine App, wo sich die OnCloud-User untereinander unterhalten können. So eine Art Forums- oder Chat-Möglichkeit. Also Es fühlt sich komplett an, es ist hübsch. Das Problem, was ich am Raspberry Pi habe, sobald ich es natürlich laufen habe, es ist mit Apache und diesem PHP-Werkel, swappt er mir rennt der Speicher davon und dadurch wird es langsam. Jetzt versuche ich ein bisschen zu drehen, da gibt es ja dieses PHP-ACP, der mit so Caching-Mechanismen arbeitet, das ja auch für andere CMS oft empfohlen wird. Und man kann natürlich auch am Apache sparen, man könnte natürlich den Lighting in Light-HTTPD nehmen. Also ich werde das versuchen. Also ich werde weiter einfach versuchen, das runterzutrimmen und auf meine Bedürfnisse anzupassen. Mal schauen, jetzt performt es noch nicht. Es schaut wunderhübsch aus, aber es ist langsam wie... Und mal sehen, vielleicht eine nächsten Next-Generationen Raspberry Pi mit doppelt so viel RAM ausprobieren oder weiter drehen. Mal sehen, mal schauen. Ja.
Apropos, hast du von den Bitcoinern ein Update gekriegt?
Heute noch nicht, nein.
Also möglicherweise haben wir diese Woche kein Bitcoin-Update.
Das kann dann durchaus möglich sein. Woche erst, ne? Ja, wird's nachgereicht. Haben wir noch was?
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Ich habe noch was zu sagen.
Bitte, sag.
Nur ganz kurz, das ist echt nur ganz kurz. Ich habe seit längerem wieder MediaWiki aufgesetzt auf einen Server.
Ja, und muss man dazu sagen, also das Wiki mit dem Wikipedia zum Beispiel.
Genau, das ist die Wiki-Software, mit der Wikipedia implementiert wird. Und ja, es ist ja so, dass das MediaWiki nicht wirklich geeignet ist für Firmen oder so, aber es wird trotzdem haufenweise eingesetzt, einfach deswegen, weil es in Augen vieler einfach die Wiki-Software ist und kein Vertrauen geschenkt wird anderer alternative Wiki-Software. Und deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut. Ich habe seit längerem nicht mehr in den Installer reingeschaut und jetzt ist es möglich, auch das Wiki ohne Plugins oder irgendwas mittels des Wizards so einzustellen, dass es ein komplett closed Wiki ist. Das heißt, ja, richtig. Also es wird nicht einmal die Hauptseite angezeigt, sondern du musst dich einloggen, um irgendetwas zu sehen.
Privates Wiki.
Bravo, bravo, da tut sich was. Cool. Ja, jetzt bin ich aber fertig.
Jetzt bist du fertig. Nun gut, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns bis zum 102. Biertocher Podcast.
102, ja. Und schön
war's. Wenn Sie mitmachen wollen, nächster Montag, das ist dann der 22.07.
Oh je.
29. Kann das sein? Wahrscheinlich
sprich 29. im Konjunktiv.
Möglicherweise der 29. April, 19.30 Uhr im Hof 2 vom alten AKH.
Bis deine.
Tschüss.